The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 10. November.
Einfach mal arbeiten und machen.
Einfach mal machen, das ist der Signature-Satz des Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär von Beruf. Sein Job ist es, diese Regierung und vor allem seine Partei anzutreiben. Darum hat er sich jetzt seinen Amtsgenossen oder eher Leidensgenossen von der SPD zur Seite geholt. Tim Klüssendorf heißt der Mann. In einem Gastbeitrag für T-Online ermahnen die beiden gemeinsam ihre eigenen Parteien. Und sie mahnen sie doch, die wahren Probleme in Deutschland endlich zu lösen und nicht mit kleinen Schritten.
Wir stehen an einem Punkt, an dem wir die Voraussetzungen für den Erfolg in unserem Land grunderneuern müssen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Deshalb sagen wir, keine kleinen Schritte bei den anstehenden Reformen. Kein Streit um Nebensächlichkeiten. Was jetzt zählt, sind Mut, Vertrauen und gemeinsame Verantwortung.
Denn mit Nebensächlichkeiten war man zuletzt doch ziemlich stark beschäftigt in dieser Regierung. Da war der Streit um die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Der ein oder andere wird sich erinnern, sie wollte und sollte Verfassungsrichterin werden. Und daraus wurde dann am Ende nichts.
Aber ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft.
Die Unionsfraktion verhinderte sie am Ende. Großer Krach in der Regierung. Wer nur Bahnhof verstand, war der Bürger, der gar nicht verstehen konnte, warum eine solche Personalie die Republik für mehr als eine Woche in Atem hält. Naja, aber das war nicht nur das. Die Wehrpflicht, da hat sich das ganze Theater wiederholt. Selbe Bühne, selber Vorhang, nur neues Thema. Ein Losverfahren zur Musterung sollte auf einer Pressekonferenz verkündet werden. Als Weg, um schnell kriegstüchtig zu werden, sollte per Los ermittelt werden, wer zur Musterung und damit dann zum Bund muss. Das Ganze war dem Verteidigungsminister dann doch ein bisschen zu turbulent, vielleicht auch nicht ernsthaft genug. Jedenfalls, er war nicht einverstanden.
Ich habe dann am Dienstagmorgen von der Pressekonferenz erfahren für Dienstagabend und habe in der Fraktion dann gesagt, man kann das alles machen. Ich will nur als zuständiger Verteidigungsminister deutlich machen, dass ich an bestimmten Dingen erhebliche Bedenken habe. Punkt.
Genauso die Debatte um das Stadtbild, um den Stadtbildkommentar von Friedrich Merz.
Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem.
Ein zulässiger Kommentar, wie ich finde. Aber die Debatte drehte sich gar nicht um die deutschen Städte und das Gefühl der Einwohner, dass sich dort bei dem einen oder anderen eingeschlichen hat, dass er sich unsicher fühlt und so weiter. Aber es drehte sich stattdessen nur darum, ob man überhaupt Stadtbild sagen darf und wer da eigentlich gemeint sei. Und das ist eben oft das Problem. Wenn die Erzählungen der Politik nicht mit der Realität der Wähler übereinstimmen, dann entsteht bei diesem eine Entfremdung. Misstrauen, Verdruss, das Narrativ, das ist so ein neues Lieblingswort der Politiker. Das Narrativ ist so wirkmächtig geworden. Nicht bei den Bürgern, aber in den Köpfen der Politiker. Sie suchen den ganzen Tag nach Narrativen oder sie enttarnen Narrativen. Das sind Geschichten. Typisch SPD-Narrativ heißt es dann bei der CDU. Ein Narrativ der Rechten sei das, heißt es bei der SPD. So geht das in Berlin den ganzen Tag. Und da bleibt oft gar keine Zeit mehr, sich mit der wahren Wirklichkeit zu befassen. Denn da werden ständig Kaninchen aus dem Hut gezaubert, die irgendein Parteipolitiker vorher hineingesteckt hat. Das grüne Wirtschaftswunder von Olaf Scholz, ein reinstes Hirngespinst. Die private Investitionsoffensive von Friedrich Merz, frei erfunden. Die Migrationswende des Innenministers, zumindest mal fragwürdig. Die Bürgergeldreform, der Herbst der Reform, in Wahrheit gar keine Reform, sondern da hat Bärbel Baas mit der Nagelfeile gearbeitet. Fazit, eine Erklärung für das Umfragetief von Schwarz-Rot könnte doch sein, dass der Aufstieg der AfD nur ganz am Rande mit Messerattacken, Asylbewerberzahlen und den ungeliebten Politikern der Ampel zu tun hat, sondern mit der Gesamtperformance einer Regierung. Einer Regierung, die die Lebenswirklichkeit von Wählern kaum mehr erreicht. Insofern haben die beiden Generalsekretäre doch absolut recht mit ihrem Aufruf. Nur, tja, Warum haben Sie den eigentlich bei T-Online veröffentlicht? Sie könnten das Ganze auch im Privatissimum mit dem Kanzler und seinem Vize von der SPD besprechen. Der Fisch, sagt der Volksmund, stinkt vom Kopf her. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Falk Schnabel ist der Polizeipräsident von Hamburg und wir sprechen jetzt gleich über das Stadtbild und die Kriminalität.
Ich würde erstmal sagen, dass der Pass oder der Umstand, nicht Deutscher zu sein, erstmal nichts darüber aussagt, wie kriminell ich bin.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, was in dieser Woche wichtig wird für die Anleger. Außerdem gedenken wir der Geburtsstunde des Motorrads und wir feiern 35 Jahre Kevin allein zu Hause. Alle sprechen über das Stadtbild, aber was ist da wirklich los in unseren Städten? Zum Beispiel in einer Millionenstadt wie Hamburg mit Hafen, Reeperbahn und einem Hauptbahnhof, den man nur ungern betritt. Über diese Frage habe ich gesprochen mit einem, der sich auskennt, um nicht zu sagen, der verantwortlich ist für das Stadtbild. Falk Schnabel ist sein Name. Erst war er Polizeipräsident von Münster, dann von Köln und seit November 2023 steht er an der Spitze der Polizei in Hamburg. 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören auf sein Kommando. In unserem Gespräch macht Falk Schnabel einen Reality-Check. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Falk Schnabel, seines Zeichens Polizeipräsident in Hamburg.
Hallo Herr Steingart.
Herr Schnabel, ich wollte die Stadtbilddebatte mal ein bisschen sortieren mit Ihnen und mal einen kleinen Reality-Check machen. Wie würden Sie sagen, wie hat sich die Sicherheit in Hamburg in so einer Großstadt entwickelt in den vergangenen, ich sag mal, Jahren, vielleicht nach 2015, nach dem großen Schwung an Migranten, die nach Deutschland gekommen sind? Hat das die Sicherheit in Hamburg verändert?
Also sagen wir mal so, ich wäre dankbar, wenn wir die Stadtbilddebatte und die Migration erstmal von der Gesamtkriminalität ein wenig lösen. Dann würde ich sagen, seit 2015 ist die Kriminalität in Hamburg, die polizeilich gemessene, im Wesentlichen immer gesunken. Mit Ausnahme der Corona-Jahre 2021, 2022 hatten wir auch zuletzt wieder einen Tiefstand.
Gesunken heißt immer noch, jedenfalls für einen Laien wie mich, ganz schön hoch, über 200.000 Straftaten pro Jahr, richtig?
Ja, zuletzt waren es rund 225.000.
Der Politiker immer so gerne an Verbote. Ich meine, alles Mögliche ist ja verboten in Deutschland, aber offenbar für über 220.000 Menschen oder Straftaten jedenfalls halten die sich nicht an die Verbote. Die Gewaltkriminalität ist noch stärker gestiegen.
Also die Gesamtstraftaten sind 2024 um rund 4% gefallen. Damit war Hamburg, stand Hamburg nicht nur als Großstadt ganz gut eigentlich da, sondern ist auch, hat eine, die 4% weniger waren überproportional, denn bundesweit waren es nur 1,7%. Da war natürlich ein gewisser Effekt durch die Legalisierung von Cannabis dabei, aber das ist nicht die einzige Erklärung. Die Gewaltkriminalität ist tatsächlich in Hamburg wie in vielen anderen Städten gestiegen, von 2023 auf 2024 um, ich meine rund 7%. Da reden wir über einen Anstieg von 604 Fällen. Man darf nie vergessen, dass die Gewaltkriminalität nur etwa 4% der Gesamtkriminalität ausmacht.
Okay, ein bisschen Schwund ist immer. Wir sind gestartet mit der migrantischen Kriminalität oder ob sich was verändert hat seit 2015, ja, wie viele glauben. Auf den Punkt gefragt, die Ausländerkriminalität, die Kriminalität von nicht-deutschen Staatsbürgern ist wie hoch bei Ihnen? Welchen Anteil hat das?
Ja, von den Tatverdächtigen, die wir ermittelt haben in 2024, das waren rund 67.000, da waren ungefähr 52% nicht deutsche Tatverdächtige, das heißt, sie hatten keinen deutschen Pass. Also Doppelstaatler zählen dort nicht mit.
Das heißt 52%, da aber nicht die Hälfte der Bevölkerung den deutschen Pass nicht haben, ist das ein proportional höherer Anteil, richtig?
Das ist richtig.
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage, mit der sich sehr, sehr viele kluge Menschen beschäftigen. Ich würde erstmal sagen, dass der Pass oder der Umstand, nicht Deutscher zu sein, erstmal nichts darüber aussagt, wie kriminell ich bin oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich kriminell werde. Schauen Sie, wenn 52% von 67.000 Tatverdächtigen nicht Deutsche waren, im Übrigen haben nur 50% davon ihren Wohnsitz in Hamburg. Ich habe aber Menschen rund 400.000 Menschen in Hamburg, die dort wohnen und keinen deutschen Pass haben, dann ist der Umstand, keinen deutschen Pass zu haben, erstmal nicht per se ein Umstand, wo man sagt, das ist, Ausländer sind tendenziell überproportional kriminell. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass bei vielen Ausländern kriminogene Faktoren wie fehlende soziale Bindung, fehlende, sagen wir mal, auch Integration. Ich habe keinen Job, ich habe keine sozialen Bindungen, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, mir fehlt Bildung, mir fehlt irgendwie eine Lebensperspektive. Das ist, glaube ich, bei sehr vielen Ausländern überproportional vertreten, was dann auch, und da sind sich die Forscher wieder einig, eher zur Kriminalität führen kann.
Also eine nicht gelungene Integration ist demnach auch ein Treiber für Kriminalitätsformen.
Das, glaube ich, wird man so tendenziell durchaus sagen müssen.
Naja, und neben der Stadtbilddebatte gibt es noch einen weiteren Kommentar aus der Politik, über den ich mit Falk Schnabel gesprochen habe. Deutschland sei das Bordell Europas, hat unsere Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gesagt und damit eine Debatte über die in Deutschland legale Prostitution neu entfacht. Naja, und in der Hansestadt, da gibt es ein Viertel, das in dieser Debatte wirklich eine Rolle spielt, die Reeperbahn. Wie geht eine Stadt wie Hamburg damit um und wie blickt der Herr Polizeipräsident auf dieses Thema? Hören wir mal zu. Manchmal denke ich allerdings auch, Menschen wie Sie sind nicht zu beneiden um ihren Job, weil sie ja eigentlich, ich sag mal, Ordnung und Gesetz herzustellen in so einer Millionenstadt. Da arbeiten ja verschiedenste Kräfte den ganzen Tag gegen Sie. Da nehmen wir nur mal die Reeperbahn und das, was die Parlamentspräsidentin Frau Klöckner, Deutschland ist das Bordell Europas, genannt hat. Da ist ja sozusagen vieles, was in anderen Ländern verboten ist, ganz, ganz legal. Prostitution beispielsweise und mit allen Folgen, oder?
Naja, also Reeperbahn, die sündige Meile, ja, das ist ja nicht nur ein Klischee, sondern es ist ja auch ein großer Anziehungsfaktor. Und die Reeperbahn nehme ich jetzt insbesondere als Touristenmagnet wahr. Und oben an der Reeperbahn bei den tanzenden Türmen, wenn Sie mal in Hamburg sind, da haben wir Musical-Theaters. Wir haben direkt neben der Davidwache das sehr renommierte alte St. Pauli-Theater. Die Reeperbahn hat Kameraüberwachung. Wir haben mit der Davidwache auch eine, nicht nur wahrscheinlich die berühmteste Wache, sondern auch eine ausgezeichnet ausgestattete Wache. Wir haben immer Schwerpunkteinsätze. Das heißt, Sie werden auf der Reeperbahn immer viel Polizei, insbesondere am Wochenende, sehen. Ich glaube, was jetzt die Prostitution angeht, naja, wir setzen Gesetze durch, wir machen sie nicht. Wenn andere europäische Länder da restriktiver sind, weiß ich nicht, ob die da erfolgreicher dann damit sind und ob die Prostitution damit erfolgreich auch unterbunden wird.
Also wünschen Sie sich restriktivere Gesetze? Es geht um Prostitution, damit einhergehend Menschenhandel, wo beides das ist, ist der Drogenhandel nicht ganz so weit weg. Wünschen Sie sich, dass Sie eine bessere, Sie sind Jurist von Hause aus, juristische Grundlage haben für Ihre Arbeit?
Ich glaube, und ich bin jetzt nicht der größte Kenner der Szene, bei der Prostitution müssen wir unterscheiden. Die Prostitutionsgesetze, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, sollten ja dazu dienen, Menschen aus der Illegalität zu holen, Frauen insbesondere aus der Abhängigkeit zu holen, indem sie eben einen gewissen sicheren Status auch durch ihren Broterwerb haben, um sich eben nicht für Zuhälter oder Menschenhändler erpressbar zu machen. Ich glaube aber auch, dass es nach wie vor, auch in Hamburg, vielleicht nicht zwingend auf der Reeperbahn, weil es da eben besonders kontrolliert ist, aber in anderen Ecken von Hamburg, durchaus Phänomene gibt, wo Prostituierte, insbesondere aus Südosteuropa, dort weitestgehend ungeschützt und nach Hamburg geschleppt, ihrem Geschäft nachgehen. Wir haben zum Beispiel in St. Georg, auch wenn Sie wollen, in Anführungszeichen ein Sperrbezirk, aber trotzdem sieht man dort immer noch, gerade in der Nacht oder am frühen Morgen, Frauen stehen, bei denen man vermuten darf, dass sie dort nicht auf den Bus warten. Das Problem ist dann oftmals nur, wenn ich die jetzt kontrolliere, und frage, was machen Sie da? Dann sagt die wahrscheinlich nicht, oh, ich warte gerade auf einen Freier, sondern die sagt, ich stehe hier. Und das macht es eben so schwierig, Dinge, nur weil es der Gesetzgeber jetzt unter Strafe gestellt hat, heißt das nicht, dass das dann automatisch entweder verschwindet oder leichter aufzuklären ist. Ich muss es ja auch nachweisen können. Und da stoßen wir natürlich gerade in diesen Bereichen an Grenzen. wenn Freier und Prostituierte sich womöglich beide strafbar machen würden, bin ich unsicher, ob das zwingend zu großen Verhaftungs- oder Verurteilungszahlen da führen wird, sondern das Geschäft, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wird wieder ins Dunkel sich verlagern. Und dort sind die Frauen deutlich schlechter geschützt.
Und dann wäre da noch der Hamburger Hafen, ein Tor zur Welt, sagt man so gerne. Aber auf dieser Handelsdrehscheibe, da läuft auch der ganz große Schmuggel mit Kokain und anderen illegalen Drogen, die nicht nur illegal sind, sondern am Ende auch oft tödlich. Wie damit also umgehen, das habe ich mit ihm gesprochen. Und warum wird man diesem Drogenhandel nicht Herr? Nehmen wir mal den Hafen. Das ist nicht die Reeperbahn, das ist nicht Glücksspiel, das ist auch nicht Sperrbezirk. Das ist ein wirklich doch eigentlich vom Staat kontrolliertes Gelände. Wie können da Tonnen von Kokain, eindeutig als illegal klassifiziert, nicht Marihuana, da sozusagen da rauskommen? Denn Hafen, auch ein enges Gebiet ja eigentlich, das Sie doch kontrollieren müssten. Warum, erklären Sie einem Laien wie mir, warum gelingt das nicht?
Okay, also Hamburg ist ja der drittgrößte Seehafen nach Rotterdam und Antwerpen in Europa. Wir reden hier von einem Volumen von rund 8 Millionen dieser Standardcontainer, die im Jahr dort umgeschlagen werden. Der Zoll kontrolliert Container und röntgt sie auch mit der Containerprüfanlage in Hamburg nach bestimmten Verdachtsmomenten. Sie können nicht 8 Millionen Container, die in den Hafen rein und rausgehen, alle kontrollieren oder alle röntgen. Das ist technisch nicht möglich. Also muss der Zoll, und so geht er vor, anhand einer Risikoanalyse entscheiden, welchen Container gucke ich mir genauer an. Also Sie schicken als südamerikanischer Drogenexporteur in einem Container entweder kleinere Mengen, die man transportieren kann, was weiß ich, 50 Kilo in einer Sporttasche im Container oder aber, was weiß ich, mehrere 100 Kilo in Bananenkisten, die man als Einzelperson so nicht mehr tragen kann, in einem Container hierher. Der wird dann hier entladen und steht dann auf einem der Containerterminals in Hamburg. Irgendwo unter Tausenden von Containern. Und irgendwann wird er ja abgeholt, weil er Legalware beinhaltet, die natürlich auch ein legales Ziel haben soll. Und jetzt ist es eine Hürde, die die Drogeneinfuhrschmuggler überwinden müssen. Wie kriege ich meine Drogen da raus? Und da musste ich auch als Binnenländer erstmal lernen. Da setzen die Kriminellen auf sogenannte Hafeninnentäter. Das heißt Menschen, die im Hafen arbeiten, die einen Zugang dazu haben und sagen können, wo steht denn ein Container? Oder wo wird der abgestellt? Dass diejenigen, die dann die Drogen, wenn es jetzt, was weiß ich, eine Sporttasche mit 50 Kilogramm Kokain ist, dass die wissen, wo muss ich auf welchem Containerterminal hinlaufen, wo steht der Container, wo muss ich den aufmachen, um das Zeug da rauszuholen. Wenn sie auf dem Containerterminal nachts rumsuchen, in einem Feld von Hunderten und Tausenden Containern, werden sie nichts finden. Hafeninnentäter sind, wenn Sie so wollen, in Anführungszeichen Verräter, die gegen Geld Informationen nach draußen geben. Und wir machen zum Beispiel über unser Hafensicherheitszentrum eine Awareness-Kampagne, dass man die Leute auch, die angesprochen werden, ich muss ja irgendwie den Hafeninnentäter irgendwie kriegen, entweder im Speditionsbereich, Terminalbereich, und der mir hilft, mir zu sagen, wo kommt mein Container hin, wo wird er stehen und wie kann ich an mein Zeug da drankommen? Da hatten wir jetzt zuletzt übrigens auch zwei eindrucksvolle Verurteilungen des Landgerichts in Hamburg für solche Hafeninnentäter, also Menschen, die für ein Hafenunternehmen gearbeitet haben und geholfen haben, dass solche Daten an die Schmuggler weitergegeben wurden. Das waren 8 und 9 Jahre Freiheitsstrafe.
Ja, immerhin, aber sagen Sie, Sie sagen 8 Millionen Container, haben Sie gesagt, richtig?
Ja.
Die könnte man nicht durchleuchten. An den deutschen Flughäfen sind knapp 200 Millionen Reisende jedes Jahr. Da wird jede Handtasche durchleuchtet. Warum kann man nicht bei 8 Millionen Containern versus 200 Millionen Handtaschen nicht auch die durchleuchten?
Also wir haben diese Containerprüfanlage. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie lange es dauert, einen Container zu röntgen. Vertrauen Sie mir aber vielleicht, dass noch nicht mal der deutlich größere Hafen Rotterdam oder Antwerpen oder andere Häfen ansatzweise in der Lage sind, jeden einzelnen Container, der rein und raus geht, zu durchleuchten. Sonst könnte ich mir vorstellen, werden manche sehr lange auf ihre Container warten müssen, weil dann die Schlange vor der Containerprüfanlage schon sehr lang wird. Das also wir sehen natürlich zu, dass wir mehr Kontrollkapazitäten bekommen. Der Zoll ist da wirklich sehr, sehr bemüht, auch mit mobilen Einheiten, die nach Hamburg verlegt werden, die jetzt auch beschafft werden sollen. Also da tut sich schon einiges, aber es ist noch ein langer Weg.
Herr Schnabel, auch vielen Dank für das Gespräch.
Alles Gute.
Verhandlungen sind keine Schlacht, sie sind ein komplexes Navigationsmanöver, fast schon ein Pokerspiel. Vorbereitung, Präzision, strategisches Denken sind gefragt. Und all das können Sie lernen und demnächst auch bei uns trainieren an Bord der Pioneer One, und zwar beim Bootcamp Richtig Verhandeln mit Matthias Schranner. Der Mann hat gelernt, mit Menschen zu verhandeln, die keine Zugeständnisse machen wollen. Er war nämlich Risikoverhandler der Polizei und hat bei Geiselnahmen verhandelt. Wie Sie also Konflikte steuern und aus Konfrontation dann doch wieder Verständigung machen können, all das lernen Sie hier auf der Pioneer One. Networking und Dinner inklusive. Am 10. Dezember ist es soweit. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da drehen sich die Gespräche um den Shutdown in den USA und was der mit sich bringt und was diese Woche sonst noch wichtig wird. Das, tja, das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also, ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor. Ja, der Shutdown überschattet diese Woche alles in den USA. Seit über 40 Tagen steht das Land im Regierungsstillstand. Und der Alltag für Millionen von Menschen wird jetzt auch immer schwieriger. Besonders zu spüren ist das jetzt im Flugverkehr, denn die Flugaufsicht muss hunderte Flüge streichen, weil die Fluglotsen ohne Gehalt arbeiten und die Personalsituation immer angespannter wird. Schon jetzt sind täglich tausende Flüge verspätet oder komplett gestrichen. Die Airlines rechnen mit noch mehr Ausfällen, wenn der Shutdown vor Thanksgiving nicht beendet wird. Aber die Folgen gehen weit über den Flugverkehr hinaus. Viele Bundesangestellte erhalten keine Löhne. Wichtige Sozialprogramme wie Essenshilfe, Kinderförderung und Gesundheitsdienste sind massiv eingeschränkt. An den Lebensmittelausgaben stehen teils doppelt so viele Menschen wie sonst und die Hilfe reicht kaum aus, um größere Not zu lindern. Manche Bundesstaaten greifen auch zu Notlösungen, aber klar ist, je länger der Shutdown dauert, desto stärker leidet auch die Wirtschaft. Experten schätzen, dass mittlerweile über 1,5% Wirtschaftswachstum verloren gegangen sind. Für die Börse bringt die Woche trotzdem auch noch zusätzlich viel Bewegung. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende. Im Fokus stehen die letzten großen Unternehmenszahlen, etwa von Disney und Cisco. Gleichzeitig schauen Anleger jetzt gespannt auf neue Hinweise aus den Hedgefonds-Portfolios, weil mit festgefrorenen Wirtschaftsdaten viele Profis nun andere Quellen auswerten müssen, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Das ist ein Kultfilm der Extraklasse, der vor genau 35 Jahren in die Kinos kam, fast am Geld gescheitert wäre. Kevin allein zu Hause. Egal ob jung oder alt, jeder kennt diesen Streifen. Im Original heißt er Home Alone. Er erzählt die Geschichte des jüngsten Sohnes der Familie, McCallister, die beim Abflug in den Weihnachtsurlaub mit der Großfamilie, tja, aus Versehen, den Kevin zu Hause vergisst.
Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen?
Ja.
Ist der automatische Lichteinschalter an?
Das konnten wir noch vergessen.
Der Film gehört zu den kultigsten Weihnachtsfilmen überhaupt. Rund 477 Millionen Dollar spielte er damals ein. Das war ein Rekord für eine Komödie in den 90er Jahren und ein Erfolg, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hatte. Denn während der Dreharbeiten wurde den Produzenten klar, tja, das geplante Budget, 10 Millionen US-Dollar, das reicht vorne und es reicht auch hinten nicht. Also baten sie die Warner Brothers Studios um eine Finanzspritze. Doch das passte den Studios nicht. Die Dreharbeiten wurden beendet, der Film lag auf Eis und alle sollten ihre Sachen packen.
Meinen Koffer soll ich packen?
Aber ein anderes Studio wollte den Film dann doch nicht so einfach liegen lassen. 20th Century Fox schnappte sich die Rechte. Der Film wurde zum Hit und machte den gerade einmal 10 Jahre alten Kinderschauspieler in der Rolle des Kevin über Nacht zum Weltstar. Fast in der Versenkung verschwunden und dann doch ein super Erfolg. Für solche Stories neben der Story, dafür lieben wir Hollywood.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass aus Kostengründen das Motorrad entstanden ist und nicht aus Leidenschaft. Heute vor genau 140 Jahren war es soweit. Und das ist die Story. In den Jahren rund um 1880 gründeten die Ingenieure Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach ihre eigene Werkstatt im heutigen Bad Cannstatt bei Stuttgart. Nur wenige Monate später steht ihre erste große Entwicklung vor ihnen, ein kompakter, schnell laufender Einzylinder-Viertaktmotor. Die beiden jungen, tja, aber ein bisschen geldknappen Tüftler wollten ihr neues Herzstück testen. Der Motor sollte in ein Fahrzeug eingebaut werden. Um Geld zu sparen, baute man aber nicht einen Wagen mit vier Rädern, sondern wählte als günstige, als schlichte Variante ein Zweirad. Und so entsteht das weltweit erste motorisierte Fahrzeug mit Verbrennermotor. Eine Art Urvorbild aller Harley-Davidsons dieser Welt, das erste Motorrad. Schnell war es nicht. Bei der etwa 3 Kilometer langen Probefahrt von Cannstatt nach Untertürkheim, da erreichte dieses Motorrad eine Höchstgeschwindigkeit von rund 12 Stundenkilometern. Das war im Jahr 1885. Also kein raketenartiger Start, aber doch eine Pionierleistung. Die Lederjacke mit den Nieten, tja, die kam erst deutlich später dazu. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.